Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serien-Podcast und einer weiteren Serienbesprechung. Heute geht es um The Pitt und dazu habe ich mir die liebe Marie eingeladen. Hallo Marie!
Hallöchen, vielen Dank. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein.
Ja, wir wollen heute über die oder eine der Hitserien in den letzten Monaten sprechen, die auch seit Januar 2026 mit der zweiten Staffel bei uns in Deutschland endlich auf HBO Max angelaufen ist. The Pitt, wie bist du denn so auf die Serie aufmerksam geworden?
Ja, also tatsächlich hat man so ein bisschen in Social Media so ein bisschen was gehört, so hier The Pitt, da, das ist so, soll die voll die krasse gute Serie sein. Und dann habe ich tatsächlich auch eine Freundin gehabt, die das sich dann schon angeguckt hat, die erste Staffel, und die hat mir, weiß ich nicht, eine 6-minütige Sprachnachricht gemacht und über die Serie geschwärmt und gesagt, du musst dir das angucken. Und dann, hatte ja sowieso schon Interesse dann irgendwie daran, und dann war ich so, okay, alles klar, das muss ich mir dann jetzt wirklich angucken. Also da habe ich nur Gutes gehört davon.
Ja, man vergleicht es ja immer so ein bisschen, so 24 meets Emergency Room für die etwas Älteren, sage ich jetzt mal. Und das kommt ja auch nicht von ganz von ungefähr, denn Scott Gamill war auch Produzent von Emergency Room und er ist hier auch an der Serie beteiligt. Und natürlich Noah Wyle, der Hauptdarsteller, der hat Dr. Carter gespielt, und ich als etwas älteres Baujahr kenne den natürlich noch, weil George Clooney war ja auch mal in Emergency Room. Und deswegen kenne ich Dr. Carter noch. Also der hat auch eine starke Verbindung zu Emergency Room, hat da lange Jahre gespielt. Ich habe dann auch mal geguckt, die Serie ist ja doch echt noch lang gelaufen, bis 2009. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass Emergency Room doch so lang gelaufen ist. Also waren, glaube ich, 15 Jahre dann. Und Noah Wyle ist ja hier auch nicht nur der Hauptdarsteller, sondern auch Mitproduzent. Ja. Und wie ich auch gesehen habe bei den zwei Staffeln, die es jetzt momentan gibt, dass er unter anderem mit geschrieben hat, aber auch sogar inszeniert hat. Also der ist da wirklich komplett integriert in diese Serie, die in Pittsburgh spielt, im Trauma Medical Center. In der Notaufnahme sind wir hier, und es sind zwei Staffeln, 15 Episoden, also auch recht ungewöhnlich von der Laufzeitlänge her. Aber es ist halt immer so eine Tagschicht, obwohl ich fast schon sagen würde, also gut, ich weiß nicht, ob es in den USA so ist mit 15-Stunden-Schichten, aber in Deutschland wird es, glaube ich, ein bisschen zu lang sein, glaube ich, normalerweise. Meistens von früh um 7 dann bis abends ziehen die dann durch, und wir begleiten da die verschiedensten Protagonisten. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal den Cast so ein bisschen durch. Hauptdarsteller natürlich Noah Wyle, der spielt Dr. Robbie Rabinowitz. Ich finde aber alle cool, wie sie ihn alle Dr. Robbie nennen. Dann haben wir Patrick Ball, der spielt Dr. Lenken. Catherine LaNasa spielt Stationsschwester Dana. Dann haben wir hier noch Fiona DeRiff, die spielt Cassie McKay. Und was ich nicht wusste, dass Taylor Dearden, die Melissa King spielt, dass das die Tochter von Bryan Cranston ist. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Weil ich hatte erst nur so ihren Namen gelesen, und bis mir dann Thorsten vom Szenerie-Podcast, ja, das ist die Tochter von Bryan, wie, was, wo, hä? Habe ich gesehen, ja. Ach, tatsächlich. Okay, richtig krass, habe ich jetzt nicht so im ersten Moment zusammengebracht. Dann haben wir noch Isa Briones, die spielt Dr. Santos. Jaron Howell spielt Dr. Whittaker. Shabana Aziz spielt Medizinstudentin Victoria. Und dann haben wir noch Amelin Abella, die spielt Krankenschwester Perla. Supriya Gane spielt Dr. Samira Mohan. Und wen haben wir dann noch? Brandon Mendes spielt den Krankenpfleger Donny. Und dann haben wir noch die Krankenschwester Princess, die von Christine Villanova gespielt wird. Und last but not least, Alexandra Metz, die spielt Dr. Garcia. Das sind so, würde ich jetzt mal so sagen, die Hauptcharaktere. Also es sind noch ein paar so nebenbei, aber das sind dann eher so Randcharaktere, die halt immer mal so, also was so Pfleger sind und sowas nochmal so auftauchen. Also soll jetzt auch gar nicht abwerten, klingt, ist auch ein wichtiger Bereich, aber jetzt, ich glaube, sonst könnte man hier noch eine Stunde lang irgendwie weitermachen. Und vielleicht noch, was Staffel 1 betrifft, Tracy Effetscher, die hat Dr. Hessa Collins in Staffel 1 gespielt, die ist ja in Staffel 2, Spoiler, leider nicht mehr mit dabei.
Stimmt.
Genau. Dafür ist in Staffel 2 Sepp Dai Moafi als Dr. Baran Al-Hashami mit dabei in der zweiten Staffel. Das ist quasi so die Kollegin dann von Dr. Robbie, die dann so mit ihm im Duo quasi dann die Notaufnahme leiten soll, sozusagen. Weil er, beziehungsweise übernehmen soll, weil er ja in der zweiten Staffel was vorhat, aber da würde ich sagen, kommen wir dann später dazu. Wir sehen ja Dr. Robbie am Anfang der ersten Staffel, wie er so in das The Pit geht, auch durch die wie soll man das sagen, wo die Leute halt empfangen werden und dann halt in seinen Bereich. Wie fandest du so diesen Einstieg in die Staffel? Das Reinkommen vom Charakter in das sprichwörtliche Chaos?
Ja, also ich muss sagen, ich finde es richtig krass, weil also ich habe weder 24 noch Emergency Room gesehen. Also ich kenne das natürlich, aber also auch das Konzept von den Serien jeweils. Aber ich war immer mehr so eben das Grey's Anatomy Girl. Also das war immer so meine Medical-Serie. Ja, und ich liebe auch Grey's Anatomy. Aber das ist wirklich, wenn man jetzt aber das ein bisschen vergleicht, Grey's Anatomy und The Pitt, ist schon wirklich, das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied, weil also Grey's Anatomy ist natürlich so voll auf Drama ausgelegt und da diese ganzen Liebschaften und da hier, das ist alles so wirklich viel, viel dramatischer im Sinne von so halt so filmischer Stil irgendwie. Und The Pitt ist ja wirklich so viel realistischer einfach dargestellt und es gibt ja keine Hintergrundmusik. So, es ist wirklich ja einfach auch nur die Geräusche, die in der Notaufnahme wirklich einfach sind. Die Leute, dieses ganze Gewusel, so dieser Stress. Und ich muss auch ehrlich sagen, als ich die erste Folge geguckt habe am Anfang, ich musste mich erst ein bisschen umgewöhnen. Ich musste mich wirklich ein bisschen dran gewöhnen. Weil wenn man wirklich nur sowas so schön glanzhochpoliertes, Grey's Anatomy-mäßig irgendwie und The Pitt, eine wunderbare, krasse, gute Produktion, keine Frage, aber natürlich vom Stil her einfach ganz, ganz anders. Und da musste ich mich schon erst kurz dran gewöhnen und war so, okay, krass. Also das ist so eben ja auch sehr hektisch und eben wie es halt wirklich in so einer Notaufnahme ist. Überall sind Patienten, überall passiert irgendwas, überall spricht irgendjemand und es passieren so tausend Sachen gleichzeitig einfach. Und generell das alles so überhaupt irgendwie beim Drehen schon alles zu beachten, bei gerade Continuity, das ist einfach eine wahnsinnige Leistung so. Deswegen war ich am Anfang echt so ein bisschen, okay, da muss ich auch erstmal reinkommen in dieses ganze Gewusel. Und ich habe mich dann relativ schnell dran gewöhnt, aber ich fand es war schon ein bezeichnender Start irgendwie so. Also es ist ja wirklich direkt, okay, so ist es hier, so ist die Notaufnahme.
Ja, also das kann man auf jeden Fall so sagen. Also das ist ja dieses Chaos, was da vorherrscht quasi, diese Überwältigung, als dann Dr. Robbie da reinkommt. Das ist irgendwie Wahnsinn, wie du schon gesagt hast. Das ist ja wirklich ein Gewusel. Überall da Leute, hier Leute. Und er wird ja auch von einer Situation zur anderen hingerufen. Also es ist ja nicht mal so, Wahnsinn, dass er mal dann irgendwie großartig mal Zeit hat, das durchzuschnaufen. Also, Toilette zu gehen, ja. Und ich finde auch allgemein, dass die Serie es wunderbar schafft, so Themen anzusprechen, ohne es jetzt mit dem Vorschlaghammer irgendwie dir ins Gesicht zu hauen. Also es ist viel so unterschwellig mit reingebracht und man denkt halt auch so jedes Mal, wenn dann irgendwie ein neuer Patient so durch die Einrichtung reinkommt, denkt man, okay, was ist jetzt da der Hintergrund? Also was passiert jetzt da? Und was man da auch sagen muss, ist, es ist halt auch nichts für schwache Mägen, diese Serie, weil die hält halt gnadenlos realistisch drauf. Also gerade in der ersten Folge gibt es ja auch sowas mit einem Fuß, wo da musste ich so lachen in dem Moment, als dann wirklich Javadi da einfach so im OP dann umkippt. Weil das ja irgendwie auch so eine Trope ist von so Anfängern, die ja halt irgendwo in die Notaufnahme kommen. Also sie ist ja Medizinstudentin im ersten Jahr, glaube ich, oder irgendwie sowas, oder im zweiten. Und dann halt einfach umkippt, wo dann halt die Orthopädie dann quasi diesen Fuß wieder richtet. Aber das finde ich halt auch einfach menschlich, ne? Wenn du halt, ich meine, das sind halt Bilder, mit denen du halt nicht tagtäglich, also wenn du jetzt nicht dort arbeitest, tagtäglich konfrontiert bist und dass du natürlich da gerade so als Frischling wahrscheinlich dann erstmal umkippst oder zumindest dir erstmal ein bisschen komisch vor Augen wird, ist ja vollkommen nachvollziehbar. Also das
wenn du auch gerade aus dem Studium kommst, so, dann siehst du vielleicht, dass eben liest du da deine, keine Ahnung, Textbücher und hast aber ja nicht so direkt, also ich bin jetzt keine Medizinstudentin, deswegen kann ich es natürlich jetzt nicht ganz beurteilen, aber ich würde sagen, es ist natürlich nichts im Vergleich zu, wenn du da wirklich in der Notaufnahme stehst und auf einmal siehst du da diese krassen Wunden und Fälle und Leute, dann, also das ist natürlich schon ein krasser Schock. Aber ja, das muss ich auch sagen, es ist so echt irgendwie und so realistisch und ich habe, glaube ich, bei keiner anderen Serie jemals so viele Kommentare auch gelesen, irgendwie online, von Leuten, die wirklich in der Notaufnahme arbeiten oder die in Krankenhäusern tätig sind, die wirklich diesen Job ausüben, die selber sagen, krass, das ist die einzige Serie, die das wirklich so realistisch, wie es ja so nah dran kommt, wie es wirklich ist irgendwie, dass es da nichts anderes sozusagen, dafür ist natürlich auch wahrscheinlich nie der Ansatz gewesen so, natürlich, aber dass das mal was ist, wo die Leute sagen, ja, das ist medizinisch tatsächlich akkurat, was da auch gezeigt wird so.
Ja, also mit Sicherheit, also ich bin auch kein Arzt, ich kann es nicht beurteilen, aber es sieht zumindest sehr, sehr realistisch aus. Also ich habe auch gelesen, dass natürlich der Serie auch Berater zur Seite stehen, die die Macher natürlich beraten bei Vorgehensweisen, dass das halt so akkurat wie möglich umgesetzt wird und dass auch die Darsteller größtenteils mehrwöchige Schulungen absolviert haben, um das halt auch so gut wie möglich darstellen zu können.
Ja.
Und ich finde, das merkt man der Serie halt auch an, dass die sehr auf Realismus setzt, sehr auf Authentizität.
Komplett.
Und das ist ja auch, was halt auch vieles so halt einfach so unterschwellig halt einfach auch so passiert. Ne? Sei es jetzt, dass da die Geschäftsführerin von der Notaufnahme kommt und Dr. Robbie Druck macht, dass die Patienten irgendwie zufriedener sein müssen und er einfach sagt, ja, hätten wir mehr Personal, wären sie auch zufriedener und sowas. Ne? Also wo halt auch eine starke Kritik natürlich auch am Gesundheitssystem halt ist. Ne? Auf der einen Seite soll gespart werden, aber auf der anderen Seite willst du dann halt auch wieder die Patienten zufriedenstellen. Irgendwo hast du dann halt einen Bruch drin. Und wenn du dann halt hörst, gerade als so diese Vorstellung von diesen Studenten ist, dass teilweise die Leute 8 bis 12 Stunden da im Wartebereich sitzen, um
Wahnsinn,
in
ja.
Behandlung zu kommen. Das ist ja der Wahnsinn. Also ne? Und wir haben ja dann auch in der zweiten Staffel eine Situation, dann gegen Ende, ne, was ja Dr. Robby auch halt sagt, ne, wir müssen zusehen, dass halt im Wartebereich keiner stirbt. Ne, das wäre halt der Optimalfall. Also das ist halt, ich finde das halt auch so krass, wie also man kann es natürlich auch ein bisschen zynisch nennen, wie er oft so agiert, aber es ist halt auch realistisch halt ein Stück weit, ne, weil du irgendwo musst du vielleicht dem Ganzen auch mit Zynismus oder Humor auch gegenüberstehen, um das da durchzustehen irgendwo. Ne? Und wir haben ja mit Dr. Abbott haben wir ja auch so eine Figur am Anfang der ersten Staffel, wo du halt auch merkst, ja, was so dieses Patientenbehandeln mit einem Menschen macht. Ne? Ich meine, die Ärzte sind ja auch nur Menschen und die Pfleger, ne? Und oder Schwestern, dass das auch nicht alles spurlos an denen vorbeigeht, dass die das auch mitnehmen, dass die einen Rucksack selber haben. Ne? Also da dachte ich auch so, wo Dr. Abbott so am Hausrand stand hier und du siehst dann im Hintergrund Robbie so anlaufen, naja, die reden ja dann noch auch aktiv, ja, du, bitte spring jetzt nicht während meiner Schicht, das kannst du mir nicht antun oder sowas. Oh, ich möchte nie dein Patient sein oder sowas. Ja. Ich auch nicht. Also es ist halt dieses Zynische, das ist halt echt so ein Unterton, der sich komplett so durch die Staffel halt auch durchzieht, was man aber auch, wenn man die Serie sieht, auch so ein bisschen nachvollziehen kann, oder?
Definitiv. Also gerade an der Stelle von Dr. Robbie, der hat da wirklich ja gefühlt alles im Blick und trotzdem ist der, oh Gott, ich finde es einfach so gut gemacht, das ist ein so gut geschriebener Charakter, ich liebe ja sowas, dass man wirklich, der ist so kompetent in seinem Job, alle, der hat auch so eine krasse Ausstrahlung, dieser Typ, also es ist wirklich so, man möchte zu ihm hingehen und wirklich irgendwie, man würde dem so alles anvertrauen und man weiß, okay, wenn ich jetzt von ihm eine Antwort bekomme, da kann ich mich auf jeden Fall drauf verlassen, so. Und eben aber gleichzeitig ist er so ein gebrochener Mann auch irgendwo und man merkt, wie diese Arbeit in dieser Notaufnahme ihn gezeichnet hat und gerade in der zweiten Staffel wird es ja auch nochmal deutlicher und natürlich in der ersten Staffel, wo er dann auch so seinen Zusammenbruch hat, oh Gott, das war ja auch eine Szene, ey, also es ist wirklich intens. Natürlich muss man auch sagen, eben jetzt nochmal zu diesen Schichten auch, 15-Stunden-Schichten. Die haben natürlich jetzt auch für diese beiden Staffeln immer auch so besondere Tage sozusagen. Also die sagen natürlich, okay, es ist immer so viel los in der Notaufnahme. Aber wir haben ja nochmal zwei besondere Fälle sozusagen, die in Staffel 1 sowohl als auch in Staffel 2 irgendwie eintreten, wo natürlich mehr zu tun ist, als es wahrscheinlich an einem in Anführungszeichen normalen Tag der Fall ist. Und es ist also überhaupt wie die da durchkommen alle. Und man merkt ja auch, alle strugglen so ein bisschen damit. Und generell, wie diese Charaktere geschrieben sind, auch irgendwie so, dass alle jede einzelne Person, die haben ihre Probleme und ihre Sachen und es ist aber alles so realistisch und so gut umgesetzt und so gut gespielt und auch diese zwischenmenschlichen Beziehungen, das wird alles so auf den Punkt getroffen und so wie es im echten Leben halt einfach ist, so jeder hat so sein Päckchen irgendwie zu tragen und jeder versucht da irgendwie durch den Tag zu kommen, Leute machen Fehler, die Leute lernen, es wird irgendwie, ich weiß auch nicht, also es ist so, so starke Charakterarbeit und man kriegt diese Leute so lieb irgendwie und kriegt so eine richtige Verbindung zu denen und ja, es ist wirklich, also dass diese Arbeit in dieser Notaufnahme kann auch einfach gar nicht, glaube ich, spurlos an einem vorbeigehen. Einfach ja. Das, was man da auch sieht. Also
ja, definitiv. Also was ich auch sehr stark finde, ist auch gerade in der ersten Staffel, gerade so mit diesen ganzen neuen Charakteren, ne? Also mit Santos, Whittaker und Javadi, das sind ja so die drei Neuen, die da so King noch, die auch da so alle so neu, das ist ja alle ihr erster Tag, ne? Und was da allein so in der ersten Stunde passiert, oder Wahnsinn. In den ersten Stunden passiert, das ist einfach der Wahnsinn. Was ich auch echt stark finde, ist, dass du im Laufe der beiden Staffeln auch die, also man könnte relativ schnell, also sagen wir so, bei so einem Charakter wie Whittaker hatte ich ganz schnell so den Gedanken, okay, das könnte vielleicht so ein Charakter werden, der durch eine Situation gebrochen wird, der dann irgendwie failt dann halt einfach. Und die Situation haben wir ja sogar in der ersten Staffel, dass er einen Patienten verliert ich habe da auch so irgendwie mit ihm mitgelitten, wie er da alles probiert. Ja, wir müssen das noch machen und das noch machen. Genau. Und ne, das, es gibt immer noch eine Möglichkeit und noch eine. Und du merkst halt, wie alle anderen im Prinzip schon gedanklich abgeschlossen haben mit dem Patienten, weil sie einfach wissen, okay, das hat alles keinen Sinn mehr hier. Und er hält einfach dran fest, weil er halt einfach seinen ersten Patienten halt einfach nicht verlieren möchte. Ne? Und da hätte man ganz schnell davon ausgehen können, boah, okay, der wird jetzt gebrochen und dann irgendwann ist der raus. Ne? Also der hält es halt einfach nicht durch. Und ich finde es so irrsinnig stark, wie er auch mit Dr. Robbie, du hast ja dann schon so diesen Zusammenbruch von ihm so ein bisschen angedeutet. Mhm. Und also wie stark sich allein Whittaker in dieser ersten Staffel entwickelt.
Wahnsinn,
und wie gut der wird. Und in der zweiten, finde ich, ist der nochmal eine Nummer deutlich souveräner.
Mega,
wie
in
Staffel 1. Und das ist einfach so fantastisch. Also ich finde einfach so diese Figuren-Charakterzeichnung, die kriegen sie so gut hin, weil sie, wo du bei Charakteren denkst, die eigentlich, die sind gefestigt und die strugglen dann. Ne, wie jetzt auch zum Beispiel so ein Charakter wie Santos, wo du denkst, okay, der kann gar nichts irgendwie anhaben, die dann doch irgendwie am Ende dann von Staffel 1 dann zu Whittaker sagen, ja, du kannst doch bei mir pennen und alles, ne, also, weil er ja im Krankenhaus schläft, fand ich auch so ein witziger Moment dann so gegen Ende, ne, wo sie dann halt auch merkt, okay, oder wo man dann auch merkt, okay, das ist jetzt halt einfach nicht nur die Taffe, die hier einfach durchrennt, die hat halt auch Empathie und Mitgefühl mit anderen, ne, und die hat halt ihre schroffe Art, ne, also und das ist so gut, einfach so gut gespielt halt, das ist einfach fantastisch.
Total. Also ich liebe wirklich diese Charaktere. Das ist so gut gemacht und man kann wirklich auch jedem einfach was abgewinnen. So, also ich glaube, natürlich hat man vielleicht irgendwie so persönlich seine Favorites oder Leute, wo man sagt, oh mein Gott, also die sind wirklich, da ist man noch ein Stückchen näher dran. Aber wirklich bei allen schaffen sie es, dass, und es ist ja auch realistisch, weil es ist nicht jeder eine unbedingt direkt auf den ersten Blick irgendwie Person, die man vielleicht mag, weil es gibt Leute, die haben unterschiedliche Arten und ich finde das, zeigen sie wirklich extrem gut auch so Unterschiede in Persönlichkeiten innerhalb dieser Charaktere. Und das so zu zeigen, dass man wirklich dann aber auch eben bei den Leuten, wo man sich denkt, okay, ja, weiß ich nicht, aber es ist trotzdem alles so realistisch. Man hat niemanden, weil oft in Serien so ist es immer so extrem. Dann gibt es die eine Person, die man gar nicht mag und die man wirklich ganz furchtbar findet und dann hier so Everybody's Darling mäßig und dann gibt es so Leute zwischendrin oder keine Ahnung. Und da ist es aber so, wirklich, und es sind ja so viele Charaktere auch, also es sind so viele Leute und für jede einzelne Person das so zu schreiben, dass die so nahbar sind, obwohl sie vielleicht dann auch mal irgendwie eine schroffe Art haben oder man vielleicht die auf den ersten Blick nicht so ganz 100% sympathisch einem sind oder man eben dann auch nicht weiß, aber das zeigt auch sehr gut, so jeder hat halt eben irgendwas, was ihn beschäftigt und ich weiß nicht, irgendwie die, also diese Charakterarbeit, muss ich sagen, die ist wirklich extrem stark in dieser Serie. Und ja, wie auch diese, das ganze Storytelling einfach so realistisch und nicht einfach nur so, ja, da, das wirklich alles rundum von vorne bis hinten irgendwie realistisch. Und trotzdem ist es ja eine Serie, trotzdem ist es ja ein Unterhaltungsprogramm irgendwo. Und man ist ja so gefesselt auch. Also das ist ja, also man guckt das an und denkt sich so, oh Gott, ist wieder eine Folge vorbei. Also ich muss unbedingt weitergucken. Also ich will wissen, ja, was da passiert, wie es da weitergeht. Auch total schön mit den verschiedenen Patienten. Dadurch, dass man ja so eine Tagesschicht erlebt sozusagen, bleiben die Charaktere natürlich teilweise ja auch, je nachdem, was sie haben, für mehrere Folgen dann auch da. Genau.
Ja, ja, genau. Und also das Thema, ja, mit der Frau, mit dem Erbrechen und ihrem Sohn, das zieht sich ja, glaube ich, also es zieht sich ja durch die ganze Staffel durch. Ne? Also die taucht ja in der, ja, ersten Folge schon auf und das zieht sich ja bis zur letzten. Ne? Also das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Und auch die Storys, die sie erzählen, also da war für mich, also da habe ich auch selber irgendwie dann, als es dann irgendwie später drauf zugeht, als dieser 18-Jährige reinkommt, bewusstlos, wo es erstmal in Anführungszeichen, okay, er hat irgendwie, ist jetzt nicht ansprechbar und so, und wo dann sich relativ schnell herausstellt, er ist hirntot und
boah,
da,
ja,
merkt man halt auch irgendwie, also ich fand das halt auch so krass, weil auf der einen Seite steht dann halt so Robbie vor den Eltern erstmal und sagt, ja, so und so, wir haben noch den Test und mal gucken. Und dann geht er raus zu Dana und sagt, ja, ich muss den Eltern aber sagen, dass ihr Sohn hirntot ist. Und das ist ja dann auch so ein Moment, dass, also als dann die Mutter so anfängt dann zu schreien, ihr mein Sohn und so. Und boah, da kriegt man Gänsehaut halt einfach. Das war so schlimm. Und wie lange, also lange in Anführungszeichen, aber wie schön sie das auch aufrechterhalten, bis die Eltern dann vielleicht auch sagen, ob sie ihren Sohn freigeben für die Organspende, dass er vielleicht mit seinem Tod anderen Menschen noch helfen kann. Boah, das, also, weil es halt, also ich sag mal, das ist ja immer so das Ding, wenn es halt sehr realistisch ist, nimmt es einen ja noch mal mehr mit. Und
total,
ich weiß nicht,
ja,
also das ging wirklich unter die Haut. Also wenn du halt wirklich merkst, dass Eltern von ihrem Kind Abschied nehmen müssen und wie dann auch so das Krankenhaus dann reagiert. Ich meine, da gibt es ja auch auf den sozialen Medien etliche Videos, wo sowas gemacht wird dann, ne, wenn irgendwie so Krankenhäuser dann irgendwie Abschied nehmen oder so dieser letzte Weg und er wird dann so da durchgeschoben. Also das Gänsehaut pur. Also das ist, und wie du schon sagst, das wird auch gar nicht irgendwie überstilisiert. Das wird halt einfach auch mal ohne,
ja, genau,
Ton,
ja,
ohne Sound, ohne, dass irgendeiner was sagt, wird stehen gelassen. Also für mich auch so ein Moment in der ersten Staffel, als so ein älterer Patient da ist und seine Kinder sind da und er will eigentlich nicht an Maschinen am Leben gehalten werden und die Kinder sagen, aber
oh
ja,
Gott,
doch.
Ja.
Und, ja, und Robbie kommt dann zurück und macht das und das ist halt komplett ohne, also da sagt keiner was, er macht, arbeitet und du siehst einfach nur, wie er da agiert, ne? Und er meint vorher noch, wollen sie das ihrem Vater wirklich antun jetzt noch? Das sind Schmerzen, das tut ihm weh, auch wenn das halt nicht zeigen kann. Und also da schüttelt es einen richtig, ne? Weil man da irgendwie denkt, oh, hoffentlich komme ich nicht irgendwann mal in die Situation, dass ich das entscheiden muss oder irgendwie sowas. Also, boah, also das nimmt einen so sehr mit. Also das ist echt der Wahnsinn.
Komplett. Da gibt es so viele Fälle einfach. Und das ist, finde ich, auch ganz spannend, eben diese ganzen Patientengeschichten. Also keine Ahnung, also bei anderen Serien zum Beispiel ist es auch immer so, okay, da kommt jetzt der krasseste Fall irgendwie rein und dann einfach so, was dann auch irgendwie, keine Ahnung, crazy aussieht, da, keine Ahnung, hat man dann einen riesen Pfahl irgendwie in der Brust stecken oder keine Ahnung, so, das ist ja immer so ein bisschen auch so, bei vielen anderen Serien kennt man das, dass da einfach so richtig krasse Sachen sind und da sind jetzt auch krasse Sachen, das ist überhaupt nicht das Ding, aber es gibt so viele Fälle einfach auch mit, in Anführungszeichen, normalen Sachen oder auch unbekannten Sachen oder irgendwie, ich weiß nicht, so die Auswahl an Fällen und Patienten, die sie auch da reingebracht haben. Das finde ich auch so wahnsinnig gut gewählt und so natürlich auch irgendwo schwierig irgendwie, wie es gibt ja auch so viel irgendwie, was da irgendwie sein kann. Und vielleicht ganz kurz zu der Mutter mit dem hirntoten Kind. Die hat tatsächlich eine Rolle in Grey's Anatomy für eine Zeit lang. Die spielt da eine Ärztin.
ja,
so,
sehr gut.
Ganz, interessant.
Okay, habe ich jetzt nicht wiedererkannt, okay?
Aber ja, ich mochte sie leider nicht so gerne. mochte die leider nicht so gerne da, aber ja, genau. Und ja, es gibt so viele eben Fälle, wo man sich denkt, boah, das ist so, boah, herzzerreißend auch irgendwie gerade anzuschauen und ohne, dass es irgendwie so, ja, es ist so diese feine Linie. Ich finde so dieser schmale Grat irgendwie, die haben wirklich so diese goldene Mitte, diese Dinge darzustellen, so gut getroffen und auch eben wie man dann mit sowohl den Patienten umgeht, verschiedenen Patienten und auch den Angehörigen, wie mit denen gesprochen wird, welche Wortwahl da getroffen wird, wie man sich zu verhalten hat, sowohl als Arzt und gerade auch, wenn dann irgendwie Leute kommen, das wird ja in der zweiten Staffel wieder aufgegriffen, ein Fall aus der ersten Staffel, wo eine Frau wirklich überhaupt nicht zufrieden ist mit diesem Spinal Tap, ich weiß nicht, was es auf Deutsch ist, aber wo die, um den Jungen zu, um ihren Sohn zu retten, und sie ist null einverstanden damit und die machen das dann aber trotzdem, also das klingt jetzt so, sie machen es einfach, obwohl sie keinen Consent haben, aber der Vater, der sagt schon, nee, es ist schon okay, aber sie verklagt die ja dann und dann in der zweiten Staffel müssen sie ja dann so eine Anhörung sozusagen machen, wo dieser Fall da wieder besprochen wird und dann eben auch, wie man da so eine Parallele irgendwie zieht und ja, wie generell mit allen Leuten da irgendwie umgegangen wird. Da kommen ja auch wirklich die verschiedensten Leute rein in diese Notaufnahme, wirklich alle und auch dann so wichtige Themen, so Leute, die kein Geld haben. Wie sollen die sich das leisten? Diese
Ja, das wird diese ja in der zweiten Staffel nochmal ganz wichtig, ja.
Oh Gott, das ist ja auch so ein schlimmer Fall einfach. Oh mein Gott, das ist wirklich, da sind so tragische Sachen dabei, wenn man sich denkt, diese Geschichten. Oh mein Gott, also ich könnte wirklich zu jedem Fall hier gefühlt irgendwie was sagen. Es gibt so viele Beispiele, wo ja, wirklich.
Und halt auch Sachen, die sie halt auch peu à peu aufbauen. Also es ist ja allein so, in der ersten Staffel hast du ja erstmal so der Sohn, der von der Mutter flieht. Ne? Und dann passiert ja später was. Kommen wir gleich noch zu, aber halt auch dieser eine Typ im Wartebereich in der ersten Staffel, wo ich glaube, der trifft erstmalig auf McKay und Javadi und sagt, er hat Schmerzen in der Brust und so, ja, sie können mich behandeln und guckt dann schon Javadi, ja, sie aber nicht. Ne? Also dann merkst du schon, okay, da ist schon auch so ein bisschen natürlich, was heißt so ein bisschen, da ist natürlich Rassismus so, ne? Er will nicht von ihr behandelt werden, weil sie halt einen anderen Background hat, ne? Und das schaukelt sich ja im Laufe der Staffel immer weiter hoch und im Endeffekt bekommt es ja Dana dann zu spüren, die wird ja dann von ihm geschlagen in der Explosion quasi, wo er dann so komplett ausrastet, sie raucht gerade ein und wird von ihm geschlagen. Das ist ja dann nur so ein Übergang von einer Folge auf die andere. Oder was halt anfänglich noch witzig ist, sage ich jetzt mal, es wird ja ein Rettungswagen geklaut in der ersten Staffel und da gehen ja auch alle erstmal Wetten drauf ein, ja, wer das war und was dann passiert und ja, Hauptsache, der hat keinen Unfall in unserem Bereich, das müssen wir uns darum kümmern. Und ich sage ja, da ist halt wieder so dieses Zynische mit dabei, mit so einer Spur Humor hinten dran, wo du denkst, ja, ne?
Ja.
Und letzten Endes passiert es ja auch noch in deren Bereich und dann, oh Mann, muss das jetzt sein und sowas. Also, und das wird ja dann sogar noch Thema, dass die Leute, die das gemacht haben, dann auch dort wieder hinkommen und die halt behandelt werden müssen. Also, es ist halt einfach so crazy, wenn man sich das überlegt. Also, das ist einfach so gut gemacht. Also, ohne dass jetzt irgendwie dass das aufgesetzt wirkt. Also, ich weiß nicht. Also, die Serie zieht einen einfach komplett rein. Also, normalerweise könnte man sich da mit einem Eimer voll Popcorn hinsetzen und könnte da alle 15 Folgen am Stück weggucken hier. Also,
ja.
Obwohl ich natürlich ein bisschen kritisch sagen könnte, so ganz Echtzeit ist sie natürlich nicht. Das ist mir bei Whittaker aufgefallen, weil da gibt es ja so ein bisschen den Running Gag in der ersten Staffel, dass er andauernd seine Klamotten wechseln muss, weil er entweder was Blut abbekommt oder andere Sachen abbekommt. Also da habe ich mir nur so gedacht, also das so langsam reizt so den Gag halt auch aus, dass er andauernd hier an Automaten muss, sich die Klamotten, und das ist ja tatsächlich so, ich dachte, das wäre bei Scrubs nur so ein Gag gewesen, dass man erst Klamotten reinschmeißen muss, dass man neue rausbekommt, aber es ist ja scheinbar tatsächlich so. Mhm. Ja klar, ist ja dann irgendwann schwierig, wenn du dich erstmal ausziehen musst, um neue Klamotten zu bekommen, hast du ja erstmal nichts an. Das ist ja auch eigentlich so absurd, wenn du so drüber nachdenkst. Und aber ich finde auch selbst da, auch wenn man das so ein bisschen mit einem Humorauge so verfolgt, aber trotzdem, ja klar, das kann halt mal passieren, dass du halt am Tag dich x-mal umziehst, weil dich ein Obdachloser halt was auch immer mit dir macht und so weiter und so fort und du dann jedes Mal dich wieder umziehen musst oder dir spritzt Blut ins Gesicht oder dies und das. Also, aber sie kriegen es halt auch hin, dass du jetzt sagst, okay, du schmunzelst vielleicht kurz drüber, aber denkst dir, ja klar, Das könnte halt wirklich so passieren. Also das haben sie wirklich in Perfektion hinbekommen.
Total. Und am Anfang, ich glaube, das ist dann in der zweiten Staffel ist das nicht mehr so, aber am Anfang gehen die Folgen ja wirklich auch eine Stunde. Und dann ist es ja wirklich eine Stunde vom Tag, von der Schicht. Und die Folge ist auch eine Stunde lang. Und ich glaube, gerade bei der zweiten Staffel sind aber mehrere Folgen, die dann irgendwie nur in Anführungszeichen so 50 Minuten sind. Aber es gab auch Momente, ich weiß gar nicht, da hat dann irgendwie, wenn manchmal dann sagen Leute irgendwie, ja, es ist jetzt erst eine Viertelstunde bis so gerade in die Schicht rein. Und dann guckt man irgendwie auf die Folge und es sind wirklich so 15 Minuten halt vorbei. Mhm. Und dass man auch sieht, okay, da wurde auch drauf geachtet, dass wirklich dem Moment, wo sie sagt, ja, es sind jetzt gerade 15 Minuten erst von deiner Schicht und du hast schon hier so ein Chaos und es wirklich 15 Minuten von der Folge vorbei sind, das sind halt auch so Dinge, da musst du drauf achten, wie schneidest du das, wie schreibst du das so, das sind alles Dinge, und das ist total schwierig. Also ja, klar, bei der zweiten Staffel war das dann nicht mehr so doll, aber ich finde, das fällt dann auch eigentlich überhaupt nicht auf. Also,
ja, mir ist es in der ersten Staffel nur aufgefallen, als sich Whittaker das eine Mal umgezogen hat, weil er wirklich so, er geht hinter den Vorhang und kommt gleich wieder raus und dann wieder, hä? Ich denke, es ist Echtzeit, ne? Da müsste er ja jetzt erstmal so eine Minute verschwunden sein. Da habe ich mal ganz kurz geunkt, aber das soll ja dem Rest keinen Abbruch machen. Und gerade die erste Staffel hat ja dann noch auch also wirklich so ein Thema hinten raus, wo es halt wirklich, also da ist man komplett gefangen. Es gibt nämlich einen Anschlag in Pittsburgh und da kommen halt ganz viele Opfer dahin und das geht halt wie am Fließband. Das ist halt wirklich der Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn.
Also da war ich auch, also ich glaube, ich habe die drei Folgen auch am Stück durchgeguckt oder vier, was glaube ich komplett waren. Und das Schlimme, und da hatte ich auch wirklich Tränen in den Augen, sage ich so, wie es ist ja quasi so, dass nicht nur Dr. Robbie das Trauma hat, dass er während Corona quasi seinen Mentor verloren hat, ne? Dr. Adamson, da wird ja auch immer mal zurückgeschnitten. Das ist ja dann auch der Grund, warum er dann auch diesen Zusammenbruch hat, weil er halt so sehr immer an diesen Moment erinnert wird während Corona. Fand ich auch interessant, dass sie das nochmal so aufgegriffen haben halt, also dass sie nochmal erwähnt haben, mit reingebracht haben. Und da ist es ja dann quasi so, also wir erfahren ja eigentlich von Dr. Robbie gar nicht so viel aus dem Privaten. Ne? Also es wird irgendwie gesagt, ja, der war mal mit jemandem zusammen und so und das ist quasi so sein Ziehsohn, das ist jetzt nicht sein Leiblicher. Jake heißt er, glaube ich. Und der, das ist ja im Prinzip dann auch so das Ding, das Dramatische. Er gibt ihnen so noch die Karte für das Festival, damit Jake mit seiner Freundin hingehen kann. Und dann, da habe ich mir schon fast gedacht, okay, wenn sie das jetzt machen, dann wird garantiert der Turn irgendwann. Also wo dann diese Meldung kam auf dem Festival Schießerei, dachte ich, oh nee, das machen sie jetzt nicht. Und dann ist es halt auch wirklich so, dass er, also Dr. Robbie, Jakes Freundin, also Jake hat überlebt, hat nur einen Beinschuss in Anführungszeichen, aber seine Freundin, ich glaube Lia hieß sie, wird dann halt von Dr. Robbie behandelt. Und da kommt halt auch wieder so dieses Whittaker-Phänomen los. Er weiß eigentlich, egal was er hier macht, er wird sie nicht retten können. Ich glaube, Dana sagt, oder irgendeiner sagt es auch, ja, die Kugel ging durch ihr Herz. Also, da wissen wir ja alle, was da ist. Da kannst du eigentlich nichts mehr machen. Ne? Und er tut wirklich alles. Und also da habe ich wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil also das auch, wie gesagt, auch von Noah Wiley so gut gespielt. Da musste ich wirklich, Und als dann auch er später ja Jake dann auch Lia nochmal zeigt und wie hart will das sein?
So,
ne?
Schlimm,
also du gibst deinem Ziehsohn die Karte, dass sie Spaß auf dem Festival haben und dann aufgrund dessen passiert das, was, also klar, dafür kann Dr. Robbie nichts, aber also da macht man sich ja doppelt und dreifach Vorwürfe und das war so ein harter Moment halt einfach. Deswegen konnte ich halt einfach auch nur so verstehen, dass Dr. Robbie da auch mal einen Moment hatte, wo er halt mal ja nicht mehr der starke Mann war. Und das hätte auch ganz schnell in irgendeine kitschige Richtung kippen können, als da auch Whittaker reinkommt und aber dann sich auch einfach nur so zu ihm setzt oder zu ihm hockt und dann ihm so ein, zwei Wörter sagt und dann seine Hand nimmt. Und dann merkst du schon, das reicht schon, ne? Also das, um halt diesen Menschen wieder aufzubauen. Und das war so ein starker Moment in der ersten Staffel. Also das, also wirklich richtig, richtig gut. Also.
Ja, generell alles, was da mit diesem Pitfest, mit diesem Anschlag, was da passiert. Also generell, es ist schon sowieso schon den ganzen Tag so viel los in dieser Notaufnahme und dann passiert das und du denkst, wie willst du dem gerecht werden? Wie willst du da alles sehen? Wie soll das gehen? Also wenn du vorher schon gestresst gewesen bist und dann wirklich, es hört nicht auf, es kommt ein Patient nach dem anderen, die haben eh schon keinen Platz, keine, nicht genug Ressourcen, nicht genug Personal. Also es ist wirklich einfach nur Wahnsinn. Und das Schlimme da ja auch bei dieser Story mit dem Jake ist ja auch, dass er, dass Jake, das ist halt so Teenager, er kann das nicht differenzieren, er kann, und dann, wie er dann auch Robbie halt anschreit auch noch. Das kommt dann auch noch dazu. Dann ist es nicht so, ja, hey, ich weiß, du hast irgendwie alles versucht so, und jetzt muss ich irgendwie schauen, sondern er macht ihn irgendwie dafür verantwortlich, weil er einfach jemanden braucht. Er braucht gerade einen Schuldigen. Er braucht jemanden, wo er irgendwie seine Wut, seinen Frust, seine Trauer irgendwie auslassen kann. Und das ist auch noch Dr. Robbie, der das auch noch aufnehmen muss, in Anführungszeichen. Das, oh Gott, nein, das hat es wirklich alles so schlimm gemacht. Und ich finde es ganz gut, eben, du hast gesagt, das Wort kitschig. Es ist nie zu irgendeinem Moment, egal welche Situation du hast, es ist nie kitschig oder wo man denkt, ja, come on, also als ob das jetzt so passieren würde, sondern es ist so nah an einem dran und man kann das so gut nachvollziehen. Und man denkt sich wirklich eigentlich bei allem so, ja, das könnte genauso passieren. Es ist irgendwie, ja, es ist unfair, was passiert, aber es ist real und es ist, Menschen reagieren so und müssen irgendwie gucken, wie, wo sie ihre Emotionen irgendwie hinpacken. Und ich finde da, also ich muss sagen, das ist wirklich so, gerade, dass da keine Musik ist in dieser Serie, das ist so eine extreme Stärke, weil Musik ja eigentlich wirklich so ein großes Werkzeug ist, um eine Emotion schon hervorzurufen oder dich in so eine Emotion reinzupushen, wo du hingehen sollst, dass jetzt alles so krass dramatisch ist. Und diese Serie, finde ich, zeigt so gut, es braucht es nicht. Es braucht nicht immer diese übertünchende, große Musik, die so dramatisch mit irgendwelchen Klängen, die jetzt zeigt, was du fühlen sollst, sondern du fühlst es von ganz alleine. Einfach, weil das so gut gespielt ist, weil das so real ist, weil du denkst, krass, ja, ich könnte jetzt auch da irgendwie sitzen und dann, also was würde das mit mir machen so? Und diese ganzen Situationen, es ist so tiefgreifend und so menschlich und also finde es extrem beeindruckend, dass man das in so einer Intensität und so darstellen kann. Diese verschiedenen Ebenen ja auch. Also es ist überhaupt nicht flach, es ist so tiefgehend und so gut ausgearbeitet, so gut geschrieben. Ich bin wirklich total fasziniert, wie man sowas produzieren kann.
Ja, also es gibt's, glaube ich, also auch momentan wüsste ich jetzt auch keine andere Serie, die das in ähnlicher Klasse kann, wie es The Pitt momentan macht. Also ich glaube, das ist momentan wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal, dass die das in der Intensität wiedergeben können. Und wie du schon sagst, man braucht ja auch gar keine Musik als emotionale Verstärkung für irgendeine Situation. Also ich glaube, dass, wenn sie das machen würden, würde es dann schon wieder so in die kitschigere Richtung abdriften.
Komplett.
Halt. Deswegen ist das so gut, dass sie das so stehen lassen. Und ich finde es auch interessant, dass man dann halt auch sieht, okay, gerade zum Ende der ersten Staffel, wo du halt auch mit manchen Figuren halt hingehst, dass halt so eine Figur, wo Dana, wo du eigentlich so denkst, sie als Stationsschwester, der kann irgendwie gefühlt gar nichts ab, die immer irgendwie einen Spruch auf den Lippen hat, und die am Ende halt auch anfängt zu strugglen und sagt, ich kann das nicht mehr, ich kann das Ganze nicht mehr, ne? Wenn du, und da merkt man halt auch, ja, was das halt einfach auch alles mit einem macht, wenn du tagtäglich mit solchen Schicksalen, mit solchen Situationen konfrontiert wirst. Und das, wie emotional einen das halt dann auch runterzieht und sowas. Plus dann hast du halt auch noch Sachen, wo du auch am Anfang der Serie oder der Staffel so denkst, ja, okay, das ist halt irgendwie ein Charakter, den kann gar nichts anhaben. Und selbst der bricht am Ende, wie wir zum Beispiel halt auch Dr. Langton zum Beispiel, wo du halt dann, wo Robbie ja auch aufgrund von Santos feststellt, dass er Medikamente klaut, ne? Und sich selber gibt. Und wo du denkst, okay, das ist eigentlich so der Sunny Boy, der spaziert da durch, der kriegt das alles locker flockig hin. Und selbst der hat sein Päckchen zu tragen. Und das fand ich so gut, wie sie das aufgearbeitet haben. Und ich finde auch, dass man dann halt auch gerade mit Dr. Abbott, das ist ja so der Oberarzt dann aus der Nachtschicht, der dann auch kommt. Also man hat ja dann immer so einen Übergang so am Ende der Staffel. Und da merkst du halt auch, okay, der hat auch nochmal so diese, Also der war ja am Anfang schon mal kurz zu sehen, ist dann am Ende nochmal da oder wer, ich glaube, der wird ja während des Anschlags, glaube ich, zurückgerufen, dann kommt er dann nochmal und hilft da mit. Und da merkst du halt auch, dass das, okay, das ist schon so ein Altgediener, der hat auch schon so viel durch, ne? Und der hat auch so eine ganze Spur Zynismus, was er mitbringt, aber trotzdem hat der so ein handwerkliches Zeug, das ordentlich und seriös runterzubringen, wenn er da Leute behandelt. Und die switchen ja auch von Sekunde zu Sekunde, ne? Du bist da im OP, dann geht die Zwischentür auf, dann geht sie drüber, ja, was ist hier und dann ist das. Also ich finde das einfach unfassbar. Und dass man das dann auch mit rübernimmt, also wir sind ja dann bei der zweiten Staffel ein Jahr später quasi, kann man ja so sagen, ne, weil die Studenten sind dann immer ein Jahr weiter. Für mich war es so am auffälligsten an Whittaker, weil der auch, ich glaube, körpermäßig ein bisschen zugelegt hat. Er war ein bisschen massiver. Ich glaube, der war auch im Fitnessstudio, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, war ein bisschen trainieren,
Ja, war mal ein bisschen trainieren. Aber auch da, dass man dann halt erstmal mit der neuen Oberärztin El Hashimi, die ja quasi Robbie ersetzen soll, weil der sich mal eine Auszeit nehmen möchte von 3 Monaten, die dann kommt. Und auch selbst sie hat ein Päckchen zu tragen. Und das habe ich mir am Anfang schon so gedacht, weil du so 1-2 Momente hast, wo sie irgendwie nicht so wirklich reagiert. Und was ist denn? Also da habe ich halt erst gedacht, dass sie irgendein Trauma hat, dass die Situation, die da gerade herrscht, sie an irgendwas erinnert.
Habe ich auch gedacht.
Aber dann hinten raus stellt sich ja doch raus, okay, das ist halt auch eine Krankheit, die sie da hat. Ne? Mhm. Und das wird halt dann auch im Laufe der Zeit immer offensichtlicher, auch wenn das eigentlich, so wie sie es ja sagt, nur 2-mal in der Schicht halt passiert ist. Und ich fand es ganz interessant, dass gerade wenn man so Dr. Robbies Geschichte auch nimmt, so innerhalb der zweiten Staffel, dass wir quasi so ein bisschen den Switch haben, weil in der ersten Staffel haben wir Dr. Abbott, der so am Hausrand auf dem Dach steht, und in der zweiten Staffel haben wir es umgedreht, da ist es Robbie, der am Rand des Daches steht, und Abbott kommt von hinten und redet mit ihm. Also da hat man im Prinzip einen Switch gemacht zwischen den beiden Charakteren, und ich finde, Dr. Abbott sagt das halt auch, du musst endlich mal im Reinen mit dir werden. Ne? Also das ist halt einfach so gut geschrieben halt auch. Ne? Also dass er halt, Dr. Abbott, halt für sich ein Ventil gefunden hat, das rauszulassen und damit klarzukommen. Und das muss halt Robbie halt einfach finden, damit er da zurechtkommt halt. Ne? Aber da merkt man halt auch einfach, was das für eine irrsinnige Belastung mental ist und wie sich das halt auch auf einen legt halt einfach. Ne? Das ist Wahnsinn.
Ja, man muss ja auch wirklich generell eine so mentale Stärke haben, um überhaupt diesen Job ausüben zu können. Und ich finde, zum Beispiel auch in der zweiten Staffel, also eben, ich denke mir so, oh mein Gott, ich würde auch, wenn ich da die Leute sehen würde, ich würde auch die ganze Zeit heulen. Weil es gibt ja diese Szene da auch mit Javadi und McKay, mit der Roxy, diese Patientin, die auch, ich glaub, Lungenkrebs oder so ist das, die stirbt ja dann auch. Und man sieht ja diesen ganzen Prozess, wie sie dann da im Krankenhaus ist und mit ihrer Familie, und sie will dann nicht gehen, und das ist wirklich auch alles so dramatisch und tragisch. Und Javadi steht da und ihr laufen auch die Tränen irgendwie so runter. Und sie versucht es so zurückzuhalten, aber sie kann es nicht.
Sie geht ja dann noch raus. Was ja auch einfach nur menschlich ist, kann man ja verstehen.
Und trotzdem kommt McKay und ist so, du musst es irgendwie schaffen, eine Professionalität zu wahren. Du kannst nicht auch, du bist nicht das Opfer hier. Du kannst nicht hier stehen und weinen, weil die Situation so krass ist. Und da war ich auch so, Alter, alleine das so. Du kannst es ja dann auch nicht aufhalten, wenn du dann irgendwie so emotional bist. So, das ist ja dann nicht, also und wenn du dann auch schon irgendwie, keine Ahnung, du hast dann schon 8 Stunden Schicht hinter dir, wo du schon wirklich die krassesten Sachen gesehen hast, und dann stehst du da in diesem Raum mit dieser Frau, die wirklich den letzten Funken Leben da irgendwie noch in sich hat, und die Kinder weinen, der Mann weint. Oh Gott, ja, also wie willst du das dann machen? Und dann trotzdem eben, also das ist so. Ja, da sind halt so viele Situationen und generell auch so diese Themen. Ich meine, in der zweiten Staffel ist es ja auch hier mit ICE in Amerika. Ja. Das finde ich auch so krass gemacht. Also finde ich mega gut, dass sie das zum Beispiel mit aufgenommen haben. Also, dass dann auch dass überhaupt dann einfach ein Krankenpfleger auch mitgenommen wird von denen.
Ja, Jesse, der Krankenpfleger, genau, der wird mitgenommen. Ja. Ja, gut, aber halt nicht, weil er illegal eingewandert ist, weil er halt weil er die Patienten beschützen wollte. Deswegen wird er mitgenommen. Und du hast ja mehr, also du merkst ja auch, und das meine ich halt auch mit, das ist jetzt nicht so aufgesetzt, ne? Es wird halt so am Rande, du merkst diese Beamten kommen, und dann auf einmal sagt Dana oder hier aus dem Empfangsbereich, ja, die ganzen Leute gehen weg, ne, weil die halt Angst haben, von Eis halt eingesperrt zu werden. Ja. Und Und sie versuchen ja dann auch noch die aufzuhalten, dass sie Jesse mitnehmen und sowas. Und das funktioniert ja alles nicht. Und es ist halt so krass, dann, also wie man das halt auch noch mit. Du merkst ja auch selbst aus dem Behandlungszimmer hauen die Leute ab, weil sie einfach Angst haben, dass sie hier festgenommen werden. Und da merkst du einfach, wie krass das halt für ein Thema ist in den USA mit diesen ICE-Agenten. Das ist ja sowieso, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, krank, was da passiert. Wenn du natürlich nicht gerade auf deinem eigenen Grundstück bist, wirst du da einfach auf der Straße weggefangen. Also unfassbar, wie das rechtlich überhaupt machbar ist. Also dass es überhaupt durchgeht in den USA, das ist total krank. Ja, aber auch das ist so hart. Und auch mit dieser Patientin, also man muss ja auch mal überlegen, wenn du halt in der Situation wärst, was wäre jetzt, wenn ich unheilbar krank wäre und ich wüsste, okay, über kurz oder lang werde ich hier sterben, die Entscheidung dann zu gehen oder zu sagen, ich will mein Leben halt jetzt beenden, weil sie sagt ja auch noch, ne, sie hat Schmerzen ohne Ende und ich glaube, McKay sagt ja auch, ja, wenn wir hier noch mehr Schmerzmittel geben, dann wird sie sowieso bewusstlos werden aber ich finde auch wieder so gut gemacht, dass die Frau dann auch sagt zu ihrem Mann, geh mal nach Hause, ich komme nach. Ne? Also wie man das so versucht, so dezent, ne, ohne jetzt so, ohne dass es zu sehr ins Gesicht ist, finde ich so stark. Und ich finde auch den Moment, das ist zwar so ein Moment aus der ersten Staffel, aber ich fand das so gut und ich kann mir verstehen, dass das wahrscheinlich gerade für Ärzte, aber auch, glaube ich, für einen normalen Menschen eine gute Abschiedsformel ist, wenn man Menschen Goodbye sagt. Da sagt ja Robbie, er hat so eine Formel, wie man von Menschen Abschied nehmen kann. Du musst ihm sagen, ich liebe dich, danke, ich vergebe dir, bitte vergeb mir. Also das fand ich, boah, das fand ich so stark. Also da saß ich wirklich so da. Ich meine, ich habe ja auch schon so meine ganzen Großeltern verloren und wenn ich mir so denke, wenn ich diese Sätze oder diese, auch wenn das ist ja jetzt auch nichts Weltbewegendes, was man da sagt, aber wahrscheinlich reichen diese vier Wörter oder vier Sätze da im Prinzip schon. Ach, aber das geht emotional so unter die Haut. Also das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt, dass das eine Serie oder auch ein Film bei mir so geschafft hat, wie diese hier. Also das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Also das ist, da habe ich so oft Tränen in den Augen gehabt oder feuchte Augen und Gänsehaut von Momenten, auch explizite Momente oder auch allein in der zweiten Staffel, als dieses Baby einfach da auftaucht, einfach da dagelassen wurde. Oh nein. Und da gibt es ja dann auch am Ende so eine sehr schöne, also es ist ja auch so quasi die Endszene mit Dr. Robbie, wo er so dieses kleine Mädchen so wickelt. Und also ich bin mal gespannt, wie halt die Serie dann weitergeht, also ob er dann doch noch seinen Trip gemacht hat oder nicht. Das ist ja noch nicht raus. Aber das fand ich halt auch so schön. Und wie er dann auch so mit ihr redet und sagt, ja, du bist verlassen worden, ich bin verlassen worden, aber wir kommen damit klar und so. Und wie es dann so auf seiner Schulter so einschläft, das war so ein schönes Schlussbild. Also Gänsehaut pur halt einfach, auch bei dieser zweiten Staffel. Und ich finde auch, was die Nachwuchscharaktere angeht, auch eine gute Entwicklung, was die alle gemacht haben miteinander. Also bei dem einzigsten Charakter, wo ich so ein bisschen im Struggle war, weil die ein bisschen anders war wie in Staffel 1, war halt bei King, weil die ja diesen Druck hatte von dieser, was du schon erwähnt hattest, von dieser Anhörung. Da haben wir gedacht, das nervt mich so ein bisschen, weil in der ersten Staffel war sie ja doch ein bisschen lockerer, was das anging. Und du hast so richtig gemerkt, dass sie diese Anhörung, dieses Aussagen so sehr mitnimmt, dass sie gedanklich immer so oft woanders war, aber trotzdem halt auch phänomenal gespielt, aber das hat mir irgendwie nicht so ganz gefallen, dass man das, auch wenn es natürlich wahrscheinlich nachvollziehbar ist, aber ja, das hat mir nicht ganz so gefallen, aber alle anderen waren wirklich super. Dafür hat sie am hinten raus noch eine richtig gute Szene in der zweiten Staffel. Diese Post-Credit-Szene mit Santos zusammen, da musste ich sehr lachen.
Mega. Ja, das war sehr lustig. Aber ich finde, diese eben das mit der Anhörung, das hat sich vielleicht, das Ding ist so, dadurch, dass natürlich eine Stunde da irgendwie und wenn sie dann schon irgendwie den ganzen Morgen wartet, bis überhaupt diese Anhörung ist, dann ist natürlich in jeder Folge das auch Thema. Deswegen kommt es einem wahrscheinlich dann sowieso noch viel mehr vor und es fällt einem mehr auf. Und gleichzeitig finde ich, ist es aber wirklich für ihren Charakter hat es sehr viel Sinn gemacht, auch dass sie sich dann so irgendwie verhalten hat. Aber ja, ich glaube, es fällt einfach mehr auf dann, weil das natürlich auch durchgehend dann einfach eine Thematik ist.
Ich glaube auch mit Hinblick bei ihr, ich glaube, was für sie auch so ein Augenöffnen war, war so das Ding mit ihrer Schwester. Da musste ich auch
ja
so lachen. Als dann ihre Schwester sagt, ja, sie hat das und das und ja, ich habe Sex.
Ja.
Adam ist mein Freund. Wie, du hast Sex? Mit wem? Und da habe ich mir so gedacht, ja, das hat Mel King wahrscheinlich so ein bisschen die Augen geöffnet, weil sie alles so diesen der Arbeit und der Pflege ihrer Schwester so untergeordnet hat. Und ich habe gar kein eigenes Privatleben, weil ich mich nur um meine Schwester kümmere und jeden Tag Buddy der Weihnachtself gucke mit ihr. Das war ja auch irgendwie so ganz witzig. Aber ihre Schwester dann doch irgendwie so auch diesen Turn geschafft hat, ey, ich weiß, ich bin hier vielleicht in gewisser Art und Weise pflegebedürftig, aber ich bin trotzdem Mensch, ich habe trotzdem Leben, ein eigenes Leben, auch Sexualleben in dem Sinne. Und ich glaube, da ist Mel halt auch so ein bisschen dann klar geworden, ja, ich muss jetzt hier nicht alles nur dem Beruf oder meiner Schwester unterordnen, ich kann auch mein eigenes Leben leben. Und das macht sie ja dann ein Stück weit am Ende dann auch mit Santos, dass sie da so ein bisschen aus sich rauskommt, fand ich, wie gesagt, toller Moment, als sie beide Karaoke singen. Also ja, ich würde mich das ja nie trauen, ne? Ich habe ja keine Gesangsstimme, aber das war echt so ein richtig toller Moment. Und das fand ich so super, dass man das da nochmal mit eingebaut hat. Und da hast du auch gemerkt, okay, da kommt sie auch mal aus sich raus. Da ist sie nicht mehr so ja. in sich, so in ihrer Gedankenwelt gefangen, weil das, aber klar, wie du schon sagst, das ist ja nachvollziehbar, wenn du stundenlang drauf wartest, dass du jetzt verhört wirst und wer weiß, was das Worst Case wäre, wenn du da bei der Anhörung bist und du bekommst dann Schuld oder sowas. Auch wenn dir jeder andere sagt, ja, ich bin auch schon 5-mal verklagt worden, ne, oder so und so. Aber trotzdem, ne, gerade wenn es das erste Mal ist, bist du da deutlich angespannter wahrscheinlich, wie jemand, der das schon ein paar Mal hinter sich hatte.
Mhm, auf jeden Fall. Und auch das mit ihrer Schwester Becca, das fand ich war auch eine tolle Szene mit Dana auf der Treppe, als sie das gerade so erfahren hat, dass eben Becca hat einen Freund seit 6 Monaten und hat ihr nichts davon erzählt. Und ich glaube, das ist natürlich auch das, was sie so verletzt hat irgendwo, dass sie dachte, Becca wird ihr immer alles erzählen, die reden immer über alles. Und dann so eine große Veränderung in ihrem Leben, das hat sie ihr nicht erzählt. Und das fand ich dann auch so real. Ich weiß gar nicht, sie hat ja dann auch gesagt, eben, ja, sie hat einfach Angst, dass sie dann alleine ist im Leben. Und dass Becca geht jetzt mit Adam und die bauen sich jetzt ihr Leben auf und sie vergisst alles von Mel und es ist, sie hat nichts, sie ist alleine. Und ja, dann man fühlt das, obwohl man weiß, dass es vielleicht nicht richtig ist, das so zu sagen, weil Dana sagt dann ja auch, und wie hat sich jetzt angefühlt, das laut auszusprechen und war das gut? Und dann hat Mel gesagt, nein, fühlt sich nicht gut an, es war nicht gut, aber es fühlt man, ist das trotzdem das, was man fühlt und was sie fühlt und was sie beschäftigt und ja, was ich bei ihr auch irgendwie trotzdem schön finde, ist, dass sie ja so ein Fan von Langton auch irgendwie ist. Die findet den ja wirklich, also diese Beziehung, die zwischen den beiden haben, die haben immer so auch irgendwie so schöne Momente miteinander. Und ich finde, das schafft die Serie auch sehr, sehr gut, weil eben gerade bei so zum Beispiel Grey's Anatomy, naja, da hat ja einen in dem
da werden wir wahrscheinlich schon in der Kiste gelandet.
Ja, du, da hat ja jeder mit jedem irgendwie hier und da, keine Ahnung, und alle sind verbandelt im Krankenhaus mit jedem gefühlt. Die sind da natürlich auch nicht, also auch, aber das wird so minimal irgendwie angesprochen, also zum Beispiel ja mit Santos und Dr. Garcia, dass die ja da auch was am Laufen haben, das fand ich aber mega toll, ich finde, es hat auch komplett gepasst, weil das war am Anfang, habe ich gedacht, okay, da ist ja irgendwas zwischen denen, weil Garcia ist zu Santos nie so krass, keine Ahnung, hart gewesen irgendwie wie jetzt zu anderen oder so, da war immer irgendein Spark schon, wo das so ein bisschen das so angedeutet haben könnte, dass
ja, es hat ja schon in der ersten Staffel so leicht angefangen, ja, als Santos dann einmal operieren sollte und Garcia ja, halt oh sagt, ich meine, klar, wahrscheinlich ist in dem Moment noch gar nichts gewesen, weil Santos am ersten Tag da war. Aber wo Garcia dann sagt, ja, Santos hält das Skalpell, ich führe. Und da, das ist halt wirklich nur ein Detail, das ist ein kleiner Moment. Aber
minimal,
trotzdem macht es dann Sinn im Laufe der zweiten Staffel. Ja, klar, okay, ne, das war halt so diese, wir haben uns berührt und so, ne, und dann ist da mehr draus geworden. Also richtig gut, ja, richtig gut eingearbeitet in die Folgen.
Ja, komplett. Also und dann aber auch nicht so da den Fokus drauf zu legen. Es ist jetzt nicht der Fokus, dass Santos und Garcia sich jetzt da irgendwie treffen, um miteinander zu schlafen oder dass da irgendwie groß dann auf der Arbeit hier das so, die haben zwar mal so eine Konversation irgendwie darüber, wo Santos mit Garcia sprechen will und sie ist so, hey, zieh mich nicht mit deinen Problemen mit rein. So, ich will davon nichts wissen. So, wenn du jemanden brauchst für zu Hause, I'm your girl, aber für alles andere so, leave me out of it. Und das dann aber trotzdem das wird angesprochen und man kriegt da so Kleinigkeiten und so nebenbei, aber das ist nicht der Fokus, sondern das wird so nebenbei eingestreut. Und auch eben mit Whittaker, der dann
ja,
die Amy, die Patientin.
Also Whittaker ist für mich fast schon mein Lieblingscharakter, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh,
ich finde den auch ganz toll. Also der ist wirklich auch so cute irgendwie.
Ich fand das so toll, so in der zweiten Staffel, wo er so Santos gegenübersteht und sie nennen ihn ja immer Huckleberry und so weiter. Ja. Und er dann so irgendwann grinsend so vor ihr sitzt, du magst das, dass du mit mir zusammen wohnst. Ach, geh weg, so. Und sie dann halt einfach so, ja, nee. Das fand ich halt einfach so super halt, ne? Und weil er ja das Angebot von Dr. Robbie kriegt, sein Haus oder seine Wohnung zu betreuen, während Robbie halt weg ist, die 3 Monate. Weil, das fand ich halt auch interessant, auch ein gutes Gespräch zwischen Robbie und Whittaker, weil es sich ja herausstellt, dass er jetzt mit der Frau zusammen ist, die in der ersten Staffel ihren Mann verloren hat.
Ja, ja, genau.
Und ihr quasi so auf der, sie sagt ja noch so in der ersten Staffel, ja, kommen Sie uns gerne mal besuchen auf unserer Farm und so weiter und so fort. Und er ist halt wirklich irgendwie für sie da. Und da sagt der Robbie, wir können nicht für alle da sein. Du kannst nicht jeden retten, nicht jeden helfen. Da weiß ich jetzt auch nicht, also bin ich mal gespannt, was sie da draus machen. Also ob das nochmal Thema wird in der dritten Staffel dann. Weil irgendwie hatte ich so das Gefühl, als Robbie dann auch so Whittaker sieht, als der Feierabend macht und die Frau dann kommt mit dem Kind, dass ja irgendwie, weiß nicht, also dass er schon irgendwie das auch fühlt, was Whittaker da hat, ne? Eine Partnerin oder ein Kind, auch wenn es jetzt nicht sein leibliches ist, ne? Aber hat halt irgendwie eine Familie, um die er sich kümmern kann. Und für mich war es irgendwie so mit Robbie am Ende, als er so das Baby dann so am Arm hat, dass er so alles, was er so zu ihr sagt, dass halt die Leute im Krankenhaus seine Familie halt sind. Also seine Mitarbeiter, seine Kollegen. Ja. Ne? Also dass halt Whittaker quasi sein Sohn in Anführungszeichen ist, dass das seine Kinder sind halt einfach. Also so habe ich das für mich interpretiert. Deswegen bin ich echt mal gespannt, wie die dritte Staffel das dann weiterführt oder aufgreift nochmal.
Ja, ich meine, er sagt ja auch dann am Ende zu Samira, dass so, ja, hier, guck mal, ich habe gedacht, ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich habe da mein Haus mit einem Teich und jetzt stehe ich hier und ich habe nichts davon. Ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder, ich habe keinen Teich. So, und alles, was ich habe, ist das Krankenhaus. Das ist ja auch gerade in, das war ich wirklich auch, diese Reise, die man da mit Dr. Robbie irgendwie in den letzten Folgen macht, so, also mal davon abgesehen, ist ganz lustig auch, wie sich das durchzieht. Zum einen, dass alle ihn immer fragen, und machst du jetzt Feierabend und gehst du jetzt? Also ja, gleich. und er einfach nie geht. Und halt, weil er dann auch eben, der sagt es ja auch so, ich habe nicht das Gefühl, dass ich gehen kann, wenn ich mich weiß, dass hier alles geregelt ist. Aber es wird ja auch nie geregelt sein. Und eben dieser ganze persönliche Struggle, den er hat, diese ganzen Gespräche, diese Streits mit Dana, aber auch, wo er ihr dann sagt, so, ich weiß nicht, ob ich zurückkomme und dann einfach geht und wie sie da steht und wie sie schaut und auch die Gespräche mit Dr. Abbott und mit seinem Kumpel, mit seinem VIP-Patienten da, mit allen Leuten, die mit ihm reden, die generell, jeder ist, sieht bei ihm, da passiert irgendwas und es ist die ganze Zeit so ein Foreshadowing auch, wird er jetzt zurückkommen oder will der sich wirklich irgendwie, der hat ja so Problem und eben Dr. Abbott, der sagt so, du brauchst auch Hilfe und dann sogar noch am Ende das Gespräch auch mit Dr. Langdon. Alle sind so, ja, reden nochmal auf ihn ein und sein Blick, wie er das auch schafft, so mit einem Blick so gebrochen zu wirken und gleichzeitig irgendwie so, er will dann auch irgendwie vielleicht nicht über die Dinge reden oder er ist so, ich kann das jetzt nicht, ich will das nicht und sich so wert, aber gleich, oh Gott, dieser ganze Konflikt da irgendwie, wie das dargestellt ist, diese ganzen Emotionen und Gefühle, die da vorhanden sind, das so zu porträtieren in Gesprächen, in alleinigen Blicken, wie das einfach gemacht ist und dann auch eben, das war ja auch so ein starker Satz, wo er dann eben mit seinem VIP-Patienten, da dem Duke, spricht und der ihm sagt, ist das jetzt die letzte Lehre, die du diesen Kindern hier mitgeben möchtest? Das ist am Ende rafft sich dann doch dahin, so am Ende schaffst selbst du es nicht, irgendwie das durchzuhalten. Das ist das Letzte, was du denen mitgeben möchtest. Und diese Blicke dann auch von Dr. Robbins, ist einfach, wie es gespielt ist alles und diese ganzen Gespräche eben mit seinen Freunden, ja eben auch eben seiner Familie. So, The Pit, das ist sein Leben eben. Er hat nichts anderes als das. So, er hätte gerne vielleicht was anderes gehabt, aber er kann das auch nicht loslassen und vielleicht gerade deswegen versucht er es loszulassen, aber er kommt nicht irgendwie da weg und ja, weiß selber und ist so verloren irgendwie in sich auch und sagt so eben dieser Ort hier, das ist alles für mich. Ich brauche diesen Ort, aber es macht mich auch kaputt. Es ist so ein Zwiespalt und das so darzustellen, also ich komme kaum drauf, Worte dafür zu finden, wie ja, wie dieser Konflikt einfach so grandios gezeigt wird.
Ja, das ist halt einfach irrsinnig stark. Er muss halt so, auch wenn das vielleicht nicht irgendwie gerne macht, aber er muss halt so der Fels in der Brandung sein für alle. Er muss halt der sein, der halt alle zusammenhält. Ne? Also, und ich finde, das merkt man gerade in der zweiten Staffel an so einem Charakter wie Dr. Mohan, wo du eigentlich so gedacht hast, okay, die ist jetzt irgendwie so im dritten Jahr oder was. Ne? Also das ist schon eine sehr gesetzte Ärztin, die weiß schon, die ist sehr routiniert und so weiter. Und die hat ja dann in der zweiten Staffel eine Panikattacke. Ne? Also und er muss sie ja auch wieder aufbauen. Er sagt, ja, du musst jetzt Pause machen. Du kannst jetzt hier, du hast eine Panikattacke oder du kannst deinen privaten Scheiß hier nicht mit an die Arbeit bringen. Du musst dich damit zu Hause auseinandersetzen, ne? Weil sie halt das Problem mit ihrer Mutter hat. Ne? Und er baut sie ja dann auch wieder auf, ne? Also wo sie dann so rausgehen und dann steht sie auch da und da redet er auch mit ihr und sagt, ja, vielleicht ist das so dein Ding, ne? Dass du halt irgendwie so diese Mental Health für die Leute bist, dass du so ein bisschen in deren Köpfe gucken kannst und sowas. Also das finde ich auch so gut, wo du, und das ist halt auch das, was ich meine, wo du denkst, okay, wir lernen Dr. Mohan in der ersten Staffel kennen und das, ich glaube, die hat nicht einmal zu strugglen in der ganzen Staffel. Und dann in der zweiten Staffel wird die halt gebrochen halt einfach. Und das spitzt sich halt auch so peu à peu zu, weil immer mehr, ja, meine Mutter ruft an während des OPs und hier und da und Stress und da Kanüle legen und dies und das. Also es ist ja auch vollkommen klar, dass du da mental komplett fertig gemacht wirst. Und Robbie muss halt einfach für seine Leute, auch für Dana zum Beispiel, da sein. Weil wir haben ja in der zweiten Staffel dann auch die Prämisse, was ich auch ganz cool fand, dass man sagt, okay, wir müssen wieder ins analoge Zeitalter zurück. Ne? Auf einmal fallen alle digitalen Medien aus. Also sie können alles, muss alles handschriftlich gemacht werden. Und ich fand es auch immer so witzig, als dann das Faxgerät und alle so, was ist das denn? Ein Faxgerät, wie funktioniert das? Keine Ahnung. Das fand ich halt einfach so super. Und die Serie ist halt auch wirklich bis in die kleinsten Rollen echt gut besetzt. Also allein, wenn ich mir so die zwei Schwestern, Princess und Perla so ansehe, wo du so denkst, und da hast du ja auch so ein bisschen so das Gegenstück, hast du ja auch schon so in Scrubs, wo du auch immer so zwei Schwestern hast, die sich gegenseitig die Sprüche, hier machen sie es natürlich auch noch in der Fremdsprache, die keiner versteht und wir kriegen das halt dann so übersetzt und das fand ich halt so super, wie zynisch auch die so auf, die zwei Schwestern, die hauen sich nachher noch eine Runde oder so. Ja. Die Kleine sieht sich ganz schön tough aus, ne? Wie zum Beispiel Javadi, die ja auch den ganzen Folgen hinweg immer den Struggle hat. Ja, ihre Eltern, die sind hier schon gestandene Ärzte am Pit, ne, in dem Krankenhaus. Und sie hat den Druck so als, ja, die Überschülerin, die muss jetzt hier abliefern und so weiter und so fort. Also du merkst halt, dass jeder aus unterschiedlichen Richtungen auch einen Struggle hat, einen Druck hat in allen möglichen Sachen. Ne? Was ich aber auch gut fand, war, dass man zum Beispiel so einen Charakter wie Lenken, den ich schon gemocht habe, auch in der ersten Staffel, auch wenn er da natürlich dann so ein bisschen gebrochen worden ist mit seiner Sucht, aber dass man das dann auch realistisch dargestellt hat, dass er jetzt fünf Jahre sich durch diese Abstinenz durchkämpfen muss, um rehabilitiert zu sein. Und da finde ich halt einfach auch so diesen Dialog, den Dana mit Robbie hat und sagt, ja, es geht dir gar nicht darum, dass er das gemacht hat, dass du ihm halt nicht helfen konntest. Das ist halt einfach das. Und also Und sie sagt das ja auch so richtig gut, ja, das Krankenhaus, das wird ohne dich auch weitergehen. Ob du nur hier bist oder nicht, es wird immer irgendwie weitergehen. Ne? Ja. Und mach das, was für dich am besten ist. Und wenn das halt jetzt erstmal diese 3 Monate sind, wo du hier Abstinenz machst, dann ist es halt eben so. Und dann kommst du halt wieder oder eben auch nicht. Aber das Krankenhaus wird trotzdem weitergehen. Also das ist, ich fand gut, also ich finde, sie ist wirklich diejenige, die hier wirklich auch wenn sie wahrscheinlich wirklich das Allermeiste aushalten muss, weil sie ja wirklich fast in allen Situationen ein Stück weit involviert ist, dass sie da halt wirklich mit einem sehr, sehr klaren Blick auf alles hat, so ein bisschen. Und dann auch immer so diese eine Instanz ist, die Robbie immer so ein bisschen nochmal in die Bahn wieder lenkt und ihn so ein bisschen den Spiegel vorhält, dass er nicht der Einzige ist, der sich hier alles auflädt, dass es halt auch mehrere gibt, die stark hier sein müssen, um dass der Laden läuft.
Total.
Also, das ist wirklich unfassbar stark. Also es ist,
ja.
Also ich kann auch wirklich verstehen, warum diese Serie so gut bewertet wird, weil,
ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt auch so nichts, was ich kritisieren könnte an den zwei Staffeln. Also das ist,
nein.
Also das ist fast schon, eigentlich kann man fast schon sagen, das ist perfektes Fernsehen. Also
ja.
Ich wüsste da nichts, was da negativ spricht gegen die Serie. Also ich bin unfassbar beeindruckt, was sie hier so dargestellt haben. Hätte ich nie gedacht, dass sie Serie mich so packt.
Nee, komplett. Also es ist ja oft so eben, man hört so, okay, es ist was gut und dann merkt man, ja, es ist wirklich gut, aber man hat ja trotzdem oft dann auch so, ja, aber das hat mir jetzt vielleicht nicht so gefallen oder das. Aber jetzt auch nochmal so unser Gespräch jetzt hier die letzte Stunde. Also ich konnte ja nur Positives sagen und es ist wirklich, ich kann nichts daran bemängeln oder irgendwie irgendwas schlecht reden, also nicht, dass ich das auch wollen würde, so, ich meine, wenn ja nichts schlecht ist, so, dann, es darf ja auch mal einfach irgendwie das alles gut sein, aber es ist wirklich faszinierend, wie sie es geschafft haben, das in wirklich auf ganzer Ebene so darzustellen, wie sie es gemacht haben, und ich bin wirklich extrem gespannt auf die dritte Staffel, ich freue mich so sehr, das weiterzugucken, da wieder. Ja, also ich bin wirklich so, okay, was passiert als nächstes? Was passiert mit diesen Charakteren? Was für neue Fälle werden da kommen? Wie geht's denn allen? Wie geht's einfach weiter? Und es kommen ja dann auch immer neue Leute, werden ja auch dann eingeführt, die da, keine Ahnung, neu anfangen oder weiß ich nicht. Aber es ist wirklich, also ich muss auch sagen, für mich ist das, also wenn man jetzt, sagst ja immer hier, 5er-Bewertung. Also ich muss sagen, ich glaube, also das ist eine 5 ja. von 5 für mich, die Serie.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe da auch nichts zu kritisieren dran. Also wie gesagt, außer dass man da wirklich, wenn man sehr, sehr mit der Lupe drauf guckt, dass sie teilweise nicht ganz die wirklich realistische Laufzeit hat, aber zu größten Teilen natürlich schon, das sind wirklich minimale Momente. Also das will ich der Serie jetzt auch gar nicht absprechen. Das muss man dann vielleicht auch einfach so ein Stück weit machen. Das geht gar nicht anders. Aber einfach nur perfekt. Also ich bin auch mal wirklich gespannt. So wie man ja hört, soll die dritte Staffel ja an Halloween spielen. Also das wird natürlich dann auch nochmal ganz interessant werden, weil du ja natürlich dann auch den Punkt hast, dieser Fake-Verletzungen, ne? wenn sich da Leute irgendwelche Wunden aufgeklebt haben. Das könnte auch ganz spannend werden. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, du hast ja schon so jetzt ein bisschen angedeutet, dass wir so gegen Ende dieser zweiten Staffel sehen wir ja so wieder die Nachtschicht, die quasi übernimmt um Dr. Abbott. Und da hast du ja auch schon wieder jetzt eine ganze Handvoll an neuen Charakteren, die damit reinkommen. Also eine neue Stationsschwester und so weiter und so fort. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man es vielleicht jetzt in der dritten Staffel, gerade weil es Halloween ist, dass man es da andersrum macht. Dass wir erstmal vielleicht so über die Hälfte der Folgen Dr. Abbott beobachten, wie er so die Nachtschicht leidet und dann auf die Frühschicht quasi überwechseln, also dass Dr. Robbie dann erst so, ich sag mal, ab Folge 7 oder 8 dann auftaucht oder irgendwie sowas. Und dass das dann vielleicht auch sein erster Tag ist nach diesem Sabbatical, was er sich genommen hat oder irgendwie so, und er kommt wieder zurück oder irgendwie so. Also das könnte ich mir gut vorstellen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, den Charakter des Dr. Abbott mag ich auch sehr. Also der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ich finde, man hat es ja eh schon gemerkt, jetzt so in den letzten zwei Folgen von der zweiten Staffel, dass die schon sehr präsent waren. Also, weil ja eigentlich die Frühschicht hatte ja schon Feierabend. Sie sollen ja irgendwie schon seit 2 Stunden zu Hause sein. Und er hat das schon komplett übernommen. Und also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das vielleicht so in der dritten Staffel dann so machen, dass sie so einen Turn dann quasi machen, dass wir von der Nacht auf die Tagschicht dann quasi wechseln.
Ja, das könnte voll gut sein. Es würde ja auch zeitlich hinkommen, weil die zweite Staffel hat ja jetzt am 4. Juli gespielt. Und wenn man dann überlegt, okay, Halloween ist 3 Monate später, Dr. Robbie ist 3 Monate weg. Also es würde dann wahrscheinlich auch genau hinkommen.
Stimmt, ja, guter Punkt. Könnte gut passen, ja.
Ja, richtig, wenn er dann...
Ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht, da warst recht. Stimmt,
also
ja.
Also würde irgendwie Sinn machen, ja.
Würde Sinn machen, ja, gut. Wir wissen halt noch nicht, ob er gefahren ist.
Eben, ja,
ne?
Aber
wir gehen mal davon aus halt.
Ja, 3 Monate dann weg gewesen wäre so, also wie auch immer, selbst wenn er dann irgendwie doch irgendwie nicht die ganze Zeit auf dem Motorrad unterwegs gewesen ist, sondern vielleicht auch noch irgendwie was anderes gemacht hat oder keine Ahnung, aber sich einfach diese 3 Monate genommen hat und gesagt, ich bin jetzt dann weg und dann wiederkommt und dann eben ist Halloween und da ist dann eben wahrscheinlich wieder Riesenchaos.
Höchstwahrscheinlich. Hast du denn irgendeinen Lieblingscharakter? Also wer gefällt dir am besten? Ist es Dr. Robbie oder ist es jemand anders?
Boah, also ich finde es so schwer zu sagen, weil irgendwie jeder hat sowas Tolles irgendwie. Also klar, Dr. Robbie finde ich schon wirklich richtig
stark. Aber magst
stark.
Du einen vielleicht gar nicht? Auch schwierig.
Ja, also ja, es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Also ich finde, Dana ist richtig strong einfach. Die haut da so auf den Tisch, so ohne die würde da auch so viel schlechter laufen einfach. Und ich finde es ganz toll, wie sie sich eben für die Krankenschwestern da irgendwie einsetzt und irgendwie guckt, dass es da läuft. Der ganze, und wirklich, es ist immer so, wenn die hat alles im Blick. Es kommen immer alle zu Dana. Alle fragen, okay, ja, wo ist frei? Dana sagt, da. Wo liegt der? Da. Wo ist der? Da. Also sie hat so einen Überblick und finde ich, das ist auch richtig, richtig stark. Aber ja, auch die ganzen, er hat es, also eben, das ist so, ich kann niemanden sagen, den ich jetzt wirklich gar nicht mag. Und es hat vielleicht für mich ein bisschen länger gedauert, bis ich jetzt Santos irgendwie so ein bisschen mochte, weil die noch am ehesten die ist, wo es mehrere Situationen gab, wo sie halt einfach, sie sieht halt oft einfach auch total genervt aus irgendwie und ist irgendwie auch mit Patienten oft, dann rollt sie die Augen und das war ja auch ein großes Thema in Staffel 2, wo dann, weil sie ja eigentlich nicht wollte, dass Lenken wieder kommt, so, sie hat ja ein Problem mit ihm und jedes Mal, wenn sie mit ihm zusammen irgendwie bei einem Patienten war, hat sie ihn in Frage gestellt, war sie extrem respektlos ihm gegenüber, so, natürlich, man kann es auch verstehen, warum sie so ist, aber gleichzeitig fand ich es dann doch auch interessant, dass nie jemand da so richtig irgendwie so lange was gesagt hat überhaupt, also irgendwann wurde das dann ja mal so gesagt, aber es hat lange, lange gedauert, bis da mal jemand kam und gesagt hat, sag mal, was ist denn hier eigentlich los, also weil sie schon sehr respektlos war und er ist eh ja auch übergestellt, er ist ja der erfahrenere Arzt vom Prinzip her so, also
ja, also wie du schon sagst, man kann ja ihre Sicht so ein bisschen verstehen, aber ich finde halt auch ein
voll,
Stück weit,
ja.
kann man dann auch, ich meine, er macht ja das, was er machen kann, er macht diese Abstinenz und so weiter und so fort, also ich meine, gut, die beiden haben ja dann nochmal einen kurzen Dialog auch miteinander, ich glaube, dass da klärt sich es vielleicht auch ein Stück weit so ein bisschen. Aber man kann es irgendwo verstehen, aber ich fand es dann auch ein bisschen hart. Ja, aber ich glaube, so soll ja Santos auch sein, dass sie so ein bisschen
natürlich
überheblich,
genau,
und so ein bisschen eigen und von, ne, also, aber wie gesagt, sie ist ja trotzdem letzten Endes, hat sie ja doch so ihre ein, zwei warmen Momente, wo sie dann doch, wie gesagt, mit Whittaker oder dann auch am, wie gesagt, am Ende die Karaoke ist ja allein, wo sie Mel so fragt, willst du nachher mit zum Karaoke? Und du denkst ja auch so erst was von Mel King, so, ja, meinst du das ernst?
Ja, total.
Ja, na klar. Und ja, also das deswegen, also ich könnte es auch nicht so sagen, dass ich jetzt irgendwie einen Charakter nicht mag. Also gibt es für mich eigentlich gar keinen.
Nee,
die haben alle einen gewissen
nicht,
Sympathielevel. Und auch was ich bei Dana auch interessant finde, auch ein kleiner Punkt noch, der aus der ersten Staffel einfach mitgenommen wurde, weil sie ja in der ersten Staffel halt von dem Typen zusammengeschlagen worden ist, hat sie jetzt immer eine Spritze dabei. Und da spricht sie ja Dr. Robbie halt auch an, weil dann ein Patient ausrastet und Emma, die neue Schwester, quasi dann würgt und, also ich meine, wir sehen es nicht, aber man hört es ja dann, dass sie ihm dann die Spritze gegeben hat und ihn quasi so ausnockt und Robbie dann auch fragt, ja, hast du jetzt immer eine aufgezogene Spritze dabei oder was? Und klar, ja, wenn du halt zusammengeschlagen worden bist und sie sagt ja dann auch, ja, ich muss mich und meine Schwestern schützen, es ist, ne, also wir sind
doch kein Einzelfall, hat sie ja auch gesagt.
Ja, es kommt ja scheinbar regelmäßig vor. Und das fand ich auch so gut, dass man das noch mal so thematisch auch mal aufgegriffen hat, dass sie natürlich auch Angst hat, klar, dass ihr oder ihren Kolleginnen sowas dann nochmal passiert. Ja klar, wenn du halt irgendwie in der Einfahrt der Notaufnahme zusammengeschlagen wirst, ja klar, das macht was mit dir. Das bleibt stecken und das schüttelst du halt auch nicht so einfach ab. Und ich meine, man hört es ja wirklich raus, wir sprechen hier nur in den höchsten Tönen. Also es gibt für mich bei der Serie nichts zu kritisieren. Gar nichts. Also für mich wirklich eine der besten Serien, die ich überhaupt bisher gesehen habe. Also man wird da so reingesogen, man ist da so mit dabei. Wie gesagt, man braucht auch einen stabilen Magen, also weil die ja schon sehr, also allein auch diese Geburtsszenen, ich frage mich, wie machen die das?
Wahnsinn,
Also auch mit diesen Babys, also ich weiß gar nicht, ob das, also ich stelle mich die ganze Zeit, ist das jetzt echt? Ist das eine Puppe? Ist das, also wie machen die das? Das ist so grandios gemacht, ne? Also auch in der zweiten Staffel sehen wir ja so eine Geburt, wo sie das Kind quasi so aus dieser sterbenden Mutter da rausholen. Und ich denke mir,
boah,
was sehe ich jetzt hier? Also Essen dürft ihr definitiv nichts dabei. Also oder wir haben auch in der ersten Staffel so einen Moment, als so ein Kind rauskommt und auf einmal wollen sie es hoch und dann holen und dann zieht sich es wieder in den Körper zurück und ich denke, was, wie, hä? Und die erklären, ja, das ist so und so und hier und dann denkst du, was sehe ich jetzt hier? Das ist ja der Wahnsinn. Also Also wirklich so gut gemacht. Also hätte ich nicht, wirklich nicht gedacht, dass die Serie mich so gut reinzieht, mich so gut fesselt. Also wirklich Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn.
Ja, wirklich eine komplette Empfehlung, diese Serie sich anzuschauen. Also wirklich, wenn man was, selbst wenn man irgendwie vielleicht auch nicht so Arztserien oder so sonst mag. Also ich muss natürlich sagen, ich mag sowieso gerne so Arztserien. Ich habe auch, als dann Puls irgendwie auf Netflix kam, das habe ich mir auch angeguckt. Es war leider nicht gut, aber so vom Ding her gucke ich gerne so Arztserien. Aber wirklich unabhängig davon, finde ich, ist es einfach eine Serie, die sollte man sich anschauen. Wenn man was Gutes sehen will, dann kann man sich The Pitt angucken.
Ja, vor allem ist ja jetzt auch alles da. Also man musste ja Anfang des Jahres wirklich 15 Wochen warten, bis das alles da war, also alle 15 Folgen. Das ist dann schon sehr, sehr lange. Also wenn man überlegt, das sind ja 3,5 Monate, bis dann die Serie komplett da. Also da fände ich schon HBO, da könnt ihr gerne mal beim nächsten Mal auch 2 Folgen pro Woche machen und nicht nur eine. Also ja, weil das finde ich schon sehr lang. Also ich meine, ich verstehe es, dass sie nicht alle mit einmal bringen, aber wenn du alle 2 Wochen, wenn du jede Woche 2 Folgen bringst, ich glaube, das ist ganz gut. Ja, deswegen, ihr hört schon, wir können hier eigentlich nichts Negatives an dieser Serie sagen. Das einzig Negative ist, dass wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen auf Staffel 3 warten müssen, bis die kommt. Ich weiß, ich glaube, ist noch gar kein offizieller Release da, aber ich würde mal von ausgehen, wenn jetzt die aktuelle dieses Jahr rausgekommen ist bei uns, vor 2027 werden wir wahrscheinlich die zweite Staffel nicht sehen. Aber ich gehe auch mal stark davon aus, dass die relativ, das könnte so eine Serie sein, die wirklich jährlich kommt, weil die, glaube ich, relativ schnell auch zu produzieren ist, in Anführungszeichen. Also, weil man hat ja jetzt nicht viel mit Special Effects zu tun. Das ist ja sehr, alles sehr authentisch umgesetzt. Also, das kann man wahrscheinlich schon so jährlich produzieren. Und bei 15 Folgen hat man ja dann auch ein bisschen was davon. Genau.
Ja, das auf jeden Fall.
Deswegen von uns beiden, glaube ich, Daumen hoch und große Empfehlung für The Pitt auf HBO Max.
Auf jeden Fall. Kann ich so unterschreiben.
Ja, sehr, sehr schön. Dann können wir, glaube ich, auch eine Schleife drum machen, um diese, oder um im Serienkosmos zu bleiben. Wir machen einen Verband um diese Folge. Und beenden das Ganze. Danke, Marie. Schaut auf jeden Fall bei Maries ganzen Kanälen vorbei. Werde ich euch alles in den Shownotes verlinken. Sowohl auf Instagram, YouTube, als auch auf TikTok bist du ja sehr, sehr aktiv. Da könnt ihr Marie folgen. Gibt's jede Menge tollen Content. Und ja, vielleicht so hinten raus, gibt es denn sonst noch momentan eine Serie oder vielleicht auch Filme, die dich gerade so ein bisschen begleiten? Gibt es da noch so Empfehlungen, die du geben kannst oder nicht so? Oder was guckst du denn so, wenn du mal nicht The Pitt guckst?
Ja, eigentlich super viel, beziehungsweise gar nicht so viel, wie ich mir eigentlich wünschen würde, dass ich anschauen möchte. Also, was ich jetzt zuletzt gesehen habe, war eben dieser große Hype hier Off Campus auf Amazon Prime. Das war ja auch wirklich, also das war eigentlich gar nicht, das hatte ich gar nicht geplant. Und dann haben so viele Leute, ich habe überall Off Campus, okay, gut, dann muss ich es jetzt auch angucken. Und ja, ich fand es auch ganz gut. Ich bin tatsächlich jetzt aber nicht so ganz im Hype mit der Serie wie viele andere Leute, die ich gesehen habe. Es kann man sich gut angucken. Ich werde das auch weiter gucken, wenn das dann weitergeht. Ja, und Film, einen, den ich jetzt letztens gesehen habe, auf Netflix auch, Voicemails for Isabel. Den fand ich sehr
cute. Da habe ich auch schon sehr viel Gutes gehört. Ne?
Den fand ich auch
Komödie,
wirklich toll.
Ne?
Ja. Ja, also und auch irgendwie so, also so klar, eine Liebesgeschichte irgendwie und auch ein bisschen lustig, aber auch so Drama. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass das wieder so eine klassische Netflix und irgendwie so dödelig irgendwie ist. Und weil da kommen echt so viele nicht so gute Sachen raus bei Netflix.
Ja, momentan ist es sehr schwierig bei Netflix.
Ja, es ist wirklich viel echt nicht so gut. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst. Aber ich muss sagen, das war mal wieder so eine Ausnahme nach oben, muss ich sagen. Also der hat mir sehr gut gefallen.
Da wird mir bei Social Media immer diese Tanzszene, ich weiß nicht, könnte ich mir gut vorstellen, dass es eine der End- oder Mit-Szenen sind, wo sie alle so tanzen im Park oder sowas, das wird man da bei Instagram angezeigt.
Ja.
Aber klingt auf jeden Fall ganz cute, auf jeden Fall, ja. Und Off-Campus, kurze Frage dazu, besser als Heated Rivalry?
Nee, für mich nicht.
Okay.
Nee, also ich muss sagen, ich bin auch wirklich, also da bin ich kurz davor, Heated Rivalry nochmal anzugucken, wenn ich denn irgendwie die Zeit finde, weil ich, das muss ich sagen, das wirklich hat mir extrem gut einfach nur gefallen. Das finde ich wirklich ganz, 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 ganz toll. Ja, und ja, ich weiß nicht, es gibt einfach so viele Sachen, ich weiß es nicht, ich kommen nicht so gut hinterher gerade.
Ja,
aber
ja. Die Zeit ist halt auch begrenzt, ist halt auch einfach so.
Das ist so, ja, das ist so.
Aber was auf Campus so angeht, ich finde das eh unfassbar, gerade wenn man sich da ein bisschen mal so ein bisschen deeper mit beschäftigt, wie viele von diesen ganzen BookTok-Sachen jetzt gerade als Serie
crazy,
rauskommen.
Ja.
Also, ich weiß nicht, irgendwie baut Amazon da gerade sein eigenes BookTok-Universe auf. Also da kommt ja ohne Ende. Und diese ganzen Darsteller, die werden ja auch so gehypt. Momentan ist ja egal,
Wahnsinn,
ob das
ja.
jetzt Heated Rivalry ist oder jetzt auch auf Campus. Also Wahnsinn. So, deswegen, kommt gefühlt auch, glaube ich, jeden Monat irgendeine neue Serie, was diese Verfilmung angeht. Und ich folge auch mittlerweile so ein paar Buchkanälen und die sagen, ah ja, davon gibt es eine Verfilmung oder damit kommt eine Verfilmung. Und ich denke mir, Wahnsinn. Also, wenn es beliebt ist, warum nicht? Also es scheint ja auch sehr große Beliebtheit zu sein. Also deswegen ist es ja vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, wir können auch The Pitt empfehlen. Also HBO finde ich momentan einer der Top 3 Streamingdienste.
Ja.
Also jetzt im Juli, wenn ihr die Folge hört, ist glaube ich auch schon fast soweit, gibt es eine neue Serie mit Anya Taylor-Joy, die rauskommt. Lucky.
Ja.
Es wird auch eine Miniserie werden, 7 Folgen. Aber wie so oft wahrscheinlich bei HBO wöchentlich, also muss man auch erstmal ein bisschen warten, bis die durch ist. Aber ich mag Anya Taylor-Joy, ich mag Krimiserien deswegen auch eine kleine Empfehlung schon mal vorab. Vielleicht dafür. In diesem Sinne, danke Marie, dass du mit dabei warst. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr. Vielen Dank, Marco, dass wir hier wieder zusammen aufgenommen haben. Freue mich immer sehr.
Ja, immer gerne. Und wie gesagt, schaut gerne bei Marie vorbei. Links findet ihr alles in den Shownotes und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder, wenn wir dann, lasst mich kurz überlegen, wir sprechen über X-Men New Mutants. Da wird nämlich endlich mal die X-Men-Reihe abgeschlossen. Und danach geht es dann schon mit fast schon Spider-Man weiter. Also seid gespannt, was in den nächsten Wochen auf euch zukommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Margo. Macht's gut. Ciao, ciao.